Und ich bete, du kommst jetzt mit Offenbarung. Lass uns das wirklich verstehen und wissen, Herr, im tiefsten Innersten, Jesus, dass das Himmelreich ist schon unter uns. Amen. Ich habe gedacht nach letzter Woche und Pauls Predigt über Gleichnis der Schatz, ich habe gedacht, wäre es denn sinnvoll, diese Woche ein bisschen weiter in diese Richtung zu gehen. Und ich habe die Woche durchgedacht und gebetet und habe Gott gesagt, was soll denn? Und bin Dienstag zu einer so guten Idee gekommen, dass ich hier vorstellen konnte. Und das war so eine gute Idee. Ich habe dann in meine letzte Predigtskript eingeschaut und habe gesagt, ja, vor 2 Jahren habe ich genau diese Predigt gehalten. Und ich habe gedacht, das wäre doch gut, aber interessante Frage, wer würde denn nach 2 Jahren immer noch daran erinnern? Ja? Aber trotzdem habe ich gedacht, nee, es geht ums Himmelreich. Und das ist für euch als Deutschsprecher immer ein bisschen schwierig, ja? Weil das Wort Reich selbst hat so hat so viele Bedeutungen. Ja? Auf Englisch Kingdom, ganz einfach. Kingdom, das hat mit König zu tun. Dom, das heißt, wo der König reicht. Ja? Aber wenn wir nur über Reich sprechen, das ist schwierig. Und Königreich Gottes, das ist 5 Silben, auf Englisch nur 2, ja. Wir sind so viel effizienter als Englisch, ja. Ja, ja. Und auch im Matthäus-Evangelium zum Beispiel, es wird immer von Himmelreich gesprochen, ja. Aber auch hier habt ihr ein Problem, weil Himmel bedeutet nicht nur, wo Gott wohnt, sondern auch Sky, sondern diese Dinge oben uns, ja. Also, deutsche Sprache, schwere Sprache, ja. Ihr habt so viele Schwierigkeiten, mit der Schrift klarzukommen. Besser, David, hier kannst du uns helfen. Besser, wenn wir alle Griechisch sprechen würden. Das wäre, ja, du bist dafür, ja, sicherlich. Aber trotzdem werden wir heute versuchen, ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Und ich werde ein paar Gleichnisse aus Matthäus 13 erklären. Und sehen, wie das uns denn weiterbringt. Die Gleichnisse Jesus, ja, eigentlich ganz einfach, oder? Nee, wenn man versucht, die wirklich zu verstehen, kommt immer wieder Frage. Kurz vor Mitternacht, gestern Abend, Karen und ich sind ins Bett gegangen, dann haben wir versucht, ein bisschen zu diesem Gleichnis zu erklären. Ich habe gesagt, was denkst du denn, hier wird gemeint und wie kann das sein? Und so, vielleicht habt ihr alle ihr Ehepaar unter euch solche Gespräche kurz vor Mitternacht, ja. Wir sind immer am theologischer Erklärung hier tätig. Ich finde das schön. Besonders, weil Karen immer diese Richtung denkt und ich immer diese Richtung. Es kommt immer interessante Dinge draus. Aber genau, was bedeutet Jesus? Er gebraucht Gleichnisse, um Dinge zu erklären. Aber manchmal denke ich, das ist total ironisch, ja, weil nach dieser Erklärung verstehen wir immer nicht noch, was hier gemeint wird. Also, Matthäus 13. Ich fange mit Vers 24 an. Wir können den ganzen Kapitel gehen, aber dann wird es noch schwieriger. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf dein Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte und um die Erntezeit will ich zu den Schnitten sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Okay, erster Vers haben wir gesagt, er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor. Direkt vor diesem Gleichnis kommt Gleichnis der Sämann. Ja? Und hier sieht man, wie Jesus immer so diese Richtung geht und dann kommt dieser Twist, diese unerwartete Umdrehung, ja? Wo man denkt, ah, oh, jetzt, ah, nein, jetzt, oh, ja, hier. Ja? Erste Gleichnis, diese Samen, das ist das Wort Gottes. Ja? Zweite Gleichnis, plötzlich sind wir den Samen. Ja, erster Samen, es geht um Boden, um der Erde, ja, um Herz, der Herz des Menschen. Ja, zweite Gleichnis, wir sind denn zerstreut in der Welt. Jesus hat, er hat ein Bild, ja, dass ein Seemann rausgeht und sät, aber zwei total unterschiedliche Geschichten und Meinungen oder Bedeutungen sozusagen. Und es ist interessant, dass von allen die Gleichnisse, von allen den Gleichnissen in diesem Kapitel, wird nur diesen von Jesus erklärt, genau was es bedeutet. Ja? Aber seine Erklärung selbst ist mir ja, nicht so vollständig sozusagen. Wir sind hier die Ausgestreuten von Jesus. Ja? Auszerstreut in alle Welt. Und wir sind nicht alleine in diesem Welt, weil unter uns, zwischen uns, kommen immer diese Ausgestreuten vom Feind. Und das heißt, was können wir denn hier sehen? Das Himmelreich ist unsichtbar. Ja? Bis es zur Frucht kommt, kann man zwischen Unkraut und guter Weizen gar keinen Unterschied merken. Ja? Wenn nichts wächst, sieht man nicht. Man sieht das Unterschied überhaupt nicht. Und wenn man vom Himmelreich spricht, es gibt immer diese Elemente der Verborgenheit. Diese Elemente, wo man gar nicht sagen kann, der ist Teil des Himmelreiches und der nicht, bis es zur Frucht kommt. Ja? Und wir werden sehen, in diese Gleichnisse, es geht so viel um Wachstum. Ja? Wenn man zum Beispiel das vergleicht mit Staatsbürgerschaft, das ist was anderes, ja? Ich sehe deine Reisepass und kann sehen, du bist Deutscher. Deine Staatsbürgerschaft ist deutsch. Kann nicht verändert werden, außer man durch einen ziemlich langen Prozess geht. Ja? Das ist klar. Und meine Staatsbürgerschaft ist was anderes, ja? Ich komme von einem anderen Königreich, ja? Aber Himmelreich ist nicht so klar, ist nicht so klar. Es ist immer wieder in diese Gleichnisse, besonders die ersten drei, eine Frage von Wachstum. Ja? Vom Startpunkt ist es klar, aber wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Und wenn wir in unserem Leben keine Frucht hervorbringen, dann sieht man überhaupt nicht, von welcher Reich oder in welcher Reich wir wohnen. Jesus geht weiter, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seine Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Und man sieht hier immer dieser Entwicklungsprozess im Jesus-Denken, es fängt an mit einem Samen, der was sät. Ja? Zweite Gleichnis auch hier hat mit Säen zu tun. Ja? Aber hier spricht Jesus von diesem Senfkorn. Und warum ist das wichtig? Das Senfkorn. Jesus meinte, der Senfkorn ist klein. So unglaublich klein. Und ich finde das immer so eine große Ermutigung für uns als Christen. Das Himmelreich fängt immer klein an. Ja? Man kann nie wissen, wenn ich so hier Senfkörner überall zerstreue, wer wird das wirklich nehmen und was davon machen und wer nicht? Ich denke immer an diese Frage, wer weiß oder wer kennt den Mann oder die Frau, die Reinhard Bonnke zur Glaube gebracht hat? Kannte damals oder wusste damals diese Person, dass dieser Reinhard Bonnke so einen Einfluss auf die Welt haben würde? Ich glaube nicht. So wäre es auch vielleicht bei Billy Graham oder anderer. Man weiß nie, wenn man diese Senfkorn rauswerft, was für einen Einfluss das haben wird. Und das ist auch so bei uns. Das Königreich Gottes, das Himmelreich ist in uns, als kleine Senfkorn. Ja? Und oft denken wir, naja, was kann ich tun dann? Wer bin ich? Ich bin nur der Kleinste unter der Kleinste unter der Kleinsten. Ja? Aber Jesus sagt, auf keinen Fall. Jeder von uns hat diese Senfkorn drin. Und wenn wer das wachsen lässt, wenn wir glauben, das Himmelreich ist in mir und kann wirklich einen Einfluss haben, dann kann was passieren. Ja? Es ist nicht, dass einer so ein großes Senfkorn kriegt und ein anderer eine kleine. Nein, Jesus sagt, wir haben alle diesen gleichen Korn bekommen und das kann einen sehr großen Einfluss haben. Ist das vom Senfkorn abhängig? Nein, wir wissen schon vom Gleichnis am Anfang dieses Kapitels, Samen ist Samen ist Samen. Ja? Was rausgestreut wird, ist gleich. Die Frage ist, was machen wir damit? Und sind wir bereit, diesen Senfkorn in uns wirklich wachsen zu lassen? Es geht weiter. Jesus erklärt noch ein Gleichnis. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zehntel Mal mengte, bis es ganz durchgesäuert war. Sieht er, die Gleichnisse hier werden immer kleiner, immer kürzer. Ja? Jesus hat angefangen, 4, 5 Versen, dann 3 Versen, dann nur ein Vers her, seinen Punkt zu erklären, weil es kommt immer ein Prozess, eine Entwicklung der Ideen her. Ja? Sauerteig. Wer hier backt selbst Brot? Okay, ja, wir haben auch zu Hause einen Brotbackautomat. Ja, okay, Entschuldigung, ich backe nicht, ich mache nur den Knopf an und es backt selbst, ja. Aber trotzdem, ja, okay. Und man kann auch, wie ihr weißt, schon diese Brotbackmischung kaufen. Das ist noch einfacher, ja. Mischung rein, bisschen Milch, Knopf, 3 Stunden später, ja, alles läuft gut. Wir hatten so eine Packung und es steht auf der Rückseite, mindestens haltbar bis, sagen wir, 2013. Das war schon 2014, haben gedacht, ach, macht keinen Unterschied. Wir machen das doch ran und sehen, was dann passiert. Wer weiß, was passiert? Nichts. Der Sauerteig war zu alt. Zu alt, ja. Und ich denke immer daran, wenn ich so diesen Gleichnis immer wieder höre. Sauerteig selbst wird was machen, wenn wir das richtig halten, ja. Es steht hier nicht, das Königreich ist wie Sauerteig, der im Mehl geht und alles verändert. Nein, sehr wichtig hier, eine Frau nahm und unter einen halben Zehntel Mehl mengte, bis es ganz durchgesäuert war. Ja? Wir müssen aktiv bleiben. Wir müssen etwas damit machen. Ja, es lohnt sich nicht zu sagen, das Himmelreich ist in mir, preist den Herrn. Ja, wir müssen das wirklich aktiv machen und mischen damit dieser Sauerteig einen Einfluss hat. Ja, Senfkorn allein bringt nichts. Sauerteig allein bringt nichts. Das Königreich muss uns zur Aktivität, zur Tätigkeit bringen. Sonst bringt es nicht. Und diese Gleichnisse gehen alle her im gleichen Richtung. Okay, wir kommen jetzt zum Gleichnis vom letzten, Entschuldigung. Himmelreich hat keinen Einfluss, es sei denn, wir wenden es an. Ja? Gute Botschaft heute Morgen. Das Himmelreich ist unter uns, das ist hier, das ist schon hier. Ja? Schlechte Nachricht, wir müssen etwas damit machen. Ja? Ja. Die zwei, wie immer wieder in der Schrift zu finden, die zwei arbeiten zusammen. Gott hat alles getan, was uns nötig ist. Uns ist nur im Vertrag gegeben, den Auftrag gegeben, das anzuwenden und weiterzugeben. Okay, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch, griechisch Anthropos, fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Und letzte Woche hat Paul erklärt, ein bisschen auch zu diesem Thema. Und dann bin ich zur 2. Korinther 4 gekommen, wo es steht, 2. Korinther 4, 7. Wir haben aber diesen Schatz in erdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und ich habe gedacht, hat Paulus dann diese Gleichnis von Jesus mit Absicht hereingebracht? Schatz, erdigen Gefäße, Schatz, Acker. Es kann sein. Es ist mir sehr interessant, dass es steht hier, dass der Mann den Acker gekauft hat und nicht den Schatz. Wieso? Ja, er hätte zu dem Besitzer gehen und sagen, ich habe einen Schatz gefunden in deinem Feld, deinem Acker, ich will das kaufen. Nein, hat den Acker gekauft. Ich habe gedacht, vielleicht ahnte er, dass es noch mehr Schatz im Acker zu finden war. Ja? Vielleicht war das so. Und es gibt auch hier das Wort her, er fand das und verbarg. Und ich finde immer mit dem Himmelreich, es geht etwas immer über Verborgenheit. Ja, das ist nicht alles sichtbar. Man kann nicht alles sehen. Man kann nicht alles verstehen. Es gibt Geheimnisse des Himmelreiches. Diese Verborgenheit ist auch ein wichtiger Aspekt. Was ist die Hauptsache, dass wir von diesem Gleichnis verstehen? Das Himmelreich kostet uns alles, ohne dass wir wissen, genau wofür wir alles gegeben haben. Ich finde das wichtig. Wenn man sein Leben Jesus gibt, weiß man, glaube ich, überhaupt nicht, was zu kommen ist, was das ganze Ding kosten wird. Ja? Aber wir wissen, das muss ich haben. Und es ist diese Hingabe, dass ich glaube, hier Jesus als Hauptpunkt machen will. Diese Hingabe, diese sagen, ich habe was gesehen, es ist Teil verborgen, Teil gefunden, aber das muss ich haben und dafür bin ich bereit, alles zu geben. Das Himmelreich kommt nicht, wenn wir sagen, naja, ein bisschen Interesse habe ich. Nee, diese Hingabe ist total wichtig. Diese Hingabe. Und das ist auch, was wir schon in der früheren Gleichnisse gesehen haben. Ja, diese Verbindlichkeit von uns. Ja, Gott hat alles vergeben. Die Frage ist, was bin ich bereit dafür zu geben? Und dieser Mann, wenn ich das richtig lese, was hier in Matthäus 13 steht, der fand diesen Schatz auch per Zufall. Ja, es steht nicht, dass er ein Mann, der suchte, aber er fand. Und nachdem er gefunden hat, hat er gedacht, aha, es lohnt sich dann jetzt, dass ich alles verkaufe, um diesen Acker zu kaufen. Aber das war nicht sein Ziel sozusagen. Im nächsten Gleichnis sehen wir ein bisschen anders. Und deswegen hat Jesus ein anderes Wort für den Mensch benutzt. Hier steht, wiederum gleicht das Himmelreich einen Kaufmann. Oder auf Griechisch Emporos. Das heißt, er ist kein Anthropos, er ist kein normaler Mensch, er ist wirklich Kaufmann. Er weiß, was er sucht. Ja? Der gute Perlensuchter. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Okay? Und immer wieder, wenn wir sehen, dass Jesus zwei Gleichnisse nebeneinander benutzt, müssen wir daran denken, warum gibt es einen Unterschied? Was ist denn das Unterschied zwischen diesem Anthropos und dieses Emporos? Ja, der eine, der Mann, er war nicht auf der Suche, aber er fand trotzdem das Himmelreich. Der zweite Mann, der Emporos, der Kaufmann, war auf der Suche und er fand eine kostbare Perle. In beide Sinne verstehen wir, das Himmelreich kostet uns alles. Ja, beide Versen steht, er verkaufte alles, was er hatte. Ja. Aber manchmal wissen wir genau, warum und was wir dafür bezahlt haben. Manchmal wissen wir das, manchmal nicht. Jesus benutzt die zwei Gleichnisse, ich glaube, damit wir wissen, wir sind alle eingeschlossen in diese Geschichte. Egal, ob wir wissen, was wir suchten oder wissen es nicht. Es wird uns alles kosten. Und auch das Königreich ist kostbarer. Ja? Das Königreich Gottes ist nicht etwas Billiges. Ja, manchmal denken wir, weil wir das durch Gnade bekommen und das uns eigentlich uns nichts kostet, ist es billig? Das ist es überhaupt nicht. Es hat Jesus alles gekostet. Und das Himmelreich ist kostbarer. Deswegen kostet es uns alles. Letzte Gleichnis ist wie der erste. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das im Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt. Wenn es aber voll ist, ziehen sie es raus an das Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten werfen sie weg. Es ist wie Weizen und Unkraut, wie sie zusammen wachsen. Und es ist mir immer interessant, dass Jesus fängt dieses Lehreinheit an und bringt es zu Ende mit zwei ähnlichen Gleichnissen. Was können wir hier lernen? Das Himmelreich ist für allen offen. Am Anfang reicht die Gnade. Danach muss man aber selbst entscheiden. Alle willkommen, alle willkommen. Hier können wir überall in der Schrift lesen. Jesus heißt alle willkommen. Aber es kommt ein Punkt, wo man entscheiden muss, gehe ich weiter mit Jesus? Bin ich bereit, wirklich alles für diesen kostbaren Himmelreich abzugeben? Bin ich bereit, Jesu nachzufolgen? Ja, das heißt, jeder hat eine Zeit, als er sozusagen im Netz liegt. Was für ein Fisch will ich werden? Ja? Und dann kommt diese Sortierung. Lukas 17, hier steht geschrieben, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, man könnte so eine ganze Predigt zu diesem Vers auch halten. Ich wollte nur sagen, die Pharisäer hatten eine Idee vom Reich Gottes. Ja, ihr erinnert euch alle am Schrift im Anfang Apostelgeschichte, wo die Jungen nach der Auferstehung Jesus kamen zu ihm und sagten, okay Jesus, jetzt geht's los, jetzt kommt das Reich Gottes, jetzt wird alles verändert werden. Ja? Und Jesus wollte die Pharisäer sowie auch seine Jünger erklären, nein, es geht nicht um ein irdischen Reich. Ja? Man wird auch nicht sagen, sieh, hier ist es oder da ist es, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und dann kommt die Frage, wenn das Reich Gottes hier schon ist, warum sehen wir das nicht? Ja, warum sehen wir immer noch Krankheit unter uns? Warum sehen wir nicht das Reich Gottes in aller seiner Fülle sozusagen? Ja? Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon unter euch, dann warum sagt er uns, wir sollen beten, dein Reich komme? Ja? Denkt ein bisschen daran, Nigel ist schon angekommen und wir sollen sagen, Nigel, komm. Das ist sinnlos. Ja? Und beide sind wahr. Beide sind wahr. Das Königreich ist schon angekommen. Als wir Jesus angenommen haben, ist das Reich gekommen. Aber das ist noch nicht in seine Fülle gekommen. Und es kommt mehr. Vielleicht, wenn wir beten, dein Reich komme, sollen wir sagen, dein Reich komme in immer größerer Menge, immer größerer Maß. Wir wollen mehr von deinem Reich haben. Ja? Wir wollen mehr von diesem Sauerteig in unserem Leben mischen. Wir wollen, dass diesen Senfkorn größer in unserem Leben wird. Versteht ihr? Es ist nicht, dass wir das Reich noch nicht bekommen haben. Das Reich ist unter uns. Jesus sagte das als Ermutigung für uns alle heute Morgen. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Aber es kommt mehr. Es muss mehr kommen. Wir leben so, sagen die Theologen, zwischen die Zeiten. Ja? Zwischen Jesu Auferstehung und Jesu Wiederkunft. Das sind Endzeiten sozusagen, ja, und in dieser Zeit wohnen wir. Durch die Auferstehung Jesus ist es möglich, dass wir das Reich Gottes erleben können. Deswegen kann Jesus sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Aber nur mit seiner Wiederkunft sehen wir das Reich in aller seiner Fülle. Und deswegen wohnen wir immer, immer mit dieser Spannung. Dieser Spannung. Und Spannung bedeutet, es könnte entweder zu Enttäuschung oder zu Ermutigung führen. Und das ist für uns die Entscheidung. Wenn wir in dieser Spannung leben, wollen wir ermutigt oder entmutigt werden. Beide sind möglich. Ja, wenn man in einer Spannungszeit wohnt, kann man entweder die schlechten betonen oder die guten. Das ist unsere Entscheidung. Aber deswegen sagt uns Jesus, dass Reich Gottes, das Himmelreich, ist mitten unter euch. Und hier muss ich zugeben, in der deutschen Bibel ist es viel besser. Ja? Auf Englisch lesen wir, the kingdom of God is within you. Is within you. Und plötzlich denken wir, das geht an mir. Ja, an mir. Ja? Weil you verstehen wir immer als du und nicht als ihr. Ja, aber hier ist ganz klar, Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt, wenn wir zusammen sind, sehen wir das Reich Gottes. Wenn wir zusammen sind, können wir das Reich Gottes freisetzen und wirklich in aller seiner Fülle erleben. Vielleicht können wir das so sagen. Die Deutschen lieben immer zu sagen, wir sind Weltmeister, wir sind Papst. Also warum nicht, wir sind Reich Gottes. Warum nicht? Wir sind Reich Gottes. Ja? Ich glaube, wenn wir denken, wenn ich morgen aufwecke und denke, wir sind Reich Gottes, vielleicht wird mein ganzer Tag total anders aussehen, als wenn ich denke, ich bin armer Sündiger, der immer wieder Jesu nach Vergeben bitten muss. Ja, wir sind Reich Gottes. Wenn ich von diesem Gebäude ausgehe, bin ich immer noch Reich Gottes. Wenn ich eine kleine gute Dinge mache, wenn ich meinen Nachbar ermutigt oder einer auf der Straße anlächelt, ja, oder ein paar Worte der Freundlichkeit oder Liebe ausdrücken, dann sind wir Reich Gottes. Und dann verbreiten wir das Reich Gottes auch. Wenn wir diese Dinge tun, so geht dieser Senfkorn in uns immer größer, immer größer. So wird dieser Sauerteig mehr in uns verbreitet oder von uns zerstreut. Wir sind Reich Gottes. Uns ist alles, alles schon gegeben. Das Reich Gottes mitten unter uns. Ja, wir müssen nicht so viel danach streben, sondern erst erkennen, das Reich Gottes ist in mir. Jesus ist in mir. Egal wo ich bin, egal was ich tue, Reich Gottes ist in mir. Diese Gleichnisse sprechen von verschiedenen Dingen, aber für mich kommt immer wieder dieses Thema vom Wachstum. Vom Wachstum. Gehe ich immer wieder tiefer im Reich Gottes? Bin ich bereit, immer mehr vom Reich Gottes weiterzugeben? Oder bleibe ich stehen? Denke ich, nein, so weit bin ich gekommen und das reicht. Weil die Gleichnisse ermutigen uns immer wieder, diese Dinge anzuwenden. Immer wieder das Reich Gottes in uns wachsen zu lassen. Immer wieder zu Acker zu gehen und immer wieder graben. Vielleicht gibt es noch mehr Schatz. Ich glaube, wir haben keine von uns die ganze Schatz des Himmelreichs Gottes erlebt oder sogar gefunden. Und wir müssen mehr graben, ja? Weil es ist verborgen. Jesus sagt uns, wenn du bereit bist zu graben, zu untersuchen, Zeit mit mir zu verbringen, ich habe ein paar Geheimnisse für dich. Ich habe noch ein paar Geheimnisse. Aber die gebe ich nicht allem. Die gebe ich nicht allem, die nur sagen, naja, wenn Jesus mir etwas zeigen wird, kann er das machen, ich bin bereit. Nein, er sucht Leute, die bereit sind zu suchen. Er sucht Menschen, die sagen, Herr Jesus, ich bin so dankbar, dass dein Reich in mir ist, aber ich will mehr. Ich will mehr erleben. Ich will mehr erfahren, weil ich bereit bin, mehr weiterzugeben. Mehr mein Mitmensch mitzuteilen. Mein Nachbar, meine Mitarbeiter, die Menschen auf den Straßen, egal wo ich treffe, ich bin bereit, das Reich Gottes weiterzugeben, damit ich immer mehr von dir erfahre.